die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich lese uns als Predigttext heute den Psalm 16. Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle. Und wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wir haben es gehört, wie Luther den Psalm überschrieben hat, ganz am Anfang, und wie er es übersetzt hat. Es ist an sich eine nicht leicht zu übersetzende Aussage. Ein güldenes Kleinod. Und das wird dem, worum es in diesen Versen geht, auch gerecht. Ein Kleinod ist ein besonderer Schatz, etwas, das mir sehr am Herzen liegt, etwas Kostbares, wovon man nur mit Bewegung und mit Innigkeit sprechen kann. Einem Kleinod gehört meine Liebe, es durchglüht mich. Nichts passt weniger dazu als ein kaltes, stumpfes Herz. Denn Liebe hat etwas Sprühendes, etwas Glühendes. Wer mit gelangweiltem Herzen liebt, der sollte sich fragen, ob das Liebe ist. Wie es im Hohen Lied heißt, Kapitel 8, Vers 6 und 7. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Aber nun möchte ich nicht sagen, dass die Psalmworte, weil sie so schön gesetzt sind und auch weil sie so tief sind, an sich schon selbst das Kleinod sind. Sondern das Kleinod ist das, wovon sie sagen. Das Kleinod ist das, was die Worte in unser Herz bringen wollen und womit sie unser Leben in Gemeinschaft setzen wollen. Es ist unser Herr Jesus Christus. An ihn zu denken, an ihn zu glauben, ihn zu lieben, muss wie ein Kleinod in unserem Herzen sein. Ein stetiger Pulsschlag, der durch nichts anderes übertönt werden sollte und nicht übertönt werden darf, erst recht nicht in dieser Zeit, in der wir leben. Wir haben es wunderbar gehört, auch aus der Lesung. Hier siegt Jesus Christus und die, die ihn lieben. So hat es Johann Schäffler in seinem bekannten Lied gesagt: Ich will dich lieben, meine Stärke. Ach, dass ich dich so spät erkennet, du hochgelobte Schönheit, du. Und dich nicht eher mein genennet, du höchstes Gut und wahre Ruh. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, du güldner Mund, dass du mich machst gesund. Wer in dieser Hingabe und Liebe zu Jesus Christus steht, kann nicht anders als beten: Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Denn Bewahrung kann doch nicht zuerst heißen, dass mein Hab und Gut, mein äußeres Wohlergehen, meine Lieben, meine Familie oder was es ist, nicht angetastet werden. Bewahre mich, das heißt, erhalte mich, Jesus Christus, in dieser seligen Gemeinschaft mit dir, die du mir geschenkt hast, in der Innigkeit der göttlichen Liebe, die alles andere in den Schatten stellt, in der Reinheit des Glaubens und des Herzens. Denn wo finden wir das heute noch? Ich muss wieder zurückkommen auf die Lesung aus dem Timotheusbrief. Es passt so wunderbar zusammen heute Morgen. Ist das alles nicht beinahe mit Stumpf und Stiel niedergemäht vom Feind Gottes, so dass wir nur noch den äußeren Schein einer Frömmigkeit haben, der sich aber bei näherem Hinsehen als schal und stumpf erweist, ja, der zerplatzt wie eine Seifenblase, sobald man nur etwas hineinsticht. Wenn uns der Herr Jesus größer geworden ist als alles und uns über alles geht, wollen wir diese Gemeinschaft nicht eintauschen, sondern wir sagen: Bewahre mich darin, lass mich nicht den eitlen Dingen dieser Welt verfallen, nicht den Machenschaften Satans, sondern bewahre mich in dir. Und diese Bitte wird von David zugleich und sofort eingebunden in die Glaubensaussage: Denn ich traue auf dich, oder ich berge mich in dir. Wir können nicht zu Gott sagen: Bewahre mich, wenn wir uns nicht gleichzeitig in ihm bergen wollen, wenn wir nicht mit allem, was uns zu Gebote steht, bei Gott unsere Zuflucht suchen. Denn wenn wir noch nach rechts und links schielen, was es neben und außer Jesus Christus zu gewinnen gibt, ist die Bitte "Bewahre mich" doch irgendwie seltsam. Es sei denn, wir legen ihm ausdrücklich das hin, was uns lockt und zieht, damit es uns nicht von ihm abzieht und nicht vom Wege des Glaubens abbringe. Ja, ich habe gesagt zu dem Herrn: Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem anderen Gut außer dir. Was haben wir gesungen im Refrain? Er ist unser Gut, unser Teil, gelobt sei Gott, der Herr, unser Heil. Er ist unser Gut, unser einziges Gut, unser Glaubensgut. Und alle anderen Güter dieser Welt, sie gehen dahin. und werden nicht bleiben. Wir werden sie nicht mitnehmen können in die Ewigkeit, sondern nur den Herrn und was wir durch den Glauben an ihn als Lohn fürs ewige Leben gewonnen haben. Und davon wird nun das ganze Denken und Wollen bestimmt, was nicht in dieser heiligen Einseitigkeit auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf beiden Seiten hinkt, kann uns nicht mehr befriedigen, gerade auch an den Menschen nicht und unter den Menschen nicht. Was hinkt da nicht alles in dieser Zeit? Aber wir sind berufen, mit Elia zu sprechen. Was hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr unser Gott, so wandelt ihm nach. Und deshalb sagt David, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, hab ich all mein Gefallen. Sicher hatte das ganze Volk Israel die Berufung zum Heiligsein. Aber es sind immer nur Einzelne gewesen, die das auch verwirklicht haben, an denen es sichtbar wurde, an denen es ablesbar wurde, dass sie heilig sind. So ist es auch heute. David zieht aber nicht selbstwählerisch die einen den anderen vor, sondern er erkennt an denen, die er die Herrlichen nennt, die gleiche Gottesliebe, die auch ihm selbst geschenkt worden ist. Darum ist die innere Verbindung da, die in der Liebe zu Gott besteht. An den Heiligen, an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen. Das konnte auch Gerhard Terstegen sagen, wenn er schrieb, du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Sind wir von ganzem Herzen darauf bedacht, solche Seelen zu sein oder zu werden, an denen andere sich erquicken können? Oder müssen sie sich innerlich schütteln, weil wir zwar vorgeben, Heilige zu sein, aber es in der Praxis unseres ganzen Wesens und Lebens es nicht sind? Wer an den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus nicht in dieser ausschließlichen Weise gebunden ist, wer von Jesus nicht so erfasst ist, dass er sagen kann, mein Kleinod bist du, der wird viel Herzeleid haben, wie Luther es in Vers 4 übersetzt, die Elberfelder sagt, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen nachlaufen. Gott wird durch den, der ihn nicht sein höchstes Gut sein lässt, verwandelt in einen gefügigen, handhabbaren Götzen. So sagt es ein Ausleger. Dass wir doch nicht Gott zu unserem Götzen machen wollten, weil er unseren Zwecken dienen muss, sondern dass wir vor ihm liegen in einer Buße, die bis in den Staub geht und uns so in Frage stellt, dass er allein uns den Weg zeigen kann und wir uns allein seiner rühmen, seiner, der das einzig wahre Gut ist und nicht wir selbst. Der Priesterstamm Levi bekam ja als einziger Stamm in Israel keinen Landbesitz zugeteilt, sondern sie lebten, die Leviten, von den Gaben des Tempels, und so konnten sie sagen, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das übernimmt nun David für sich, obwohl er kein Levit ist, sondern ein reicher König. Er übernimmt es für sich, du bist mein Gut und mein Erbteil, mögen auch wir alle es für uns übernehmen. Du bist mein Gut und mein Erbteil, du wahrer, lebendiger Gott. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Dieses Erbteil, dieses liebliche Land, ist der Herr selber, ist mit ihm im steten Bunde zu sein und ihn zu lieben. Diese Liebe ist aber alles andere als Gefühlsduselei. Sie ist höchst praktisch und erweist sich auch darin, ob ich in der Liebe zu meinem Nächsten stehe, wie sie uns in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern, die Liebe höret nimmer auf. Die Liebe zu Gott schenkt uns auch die Bereitschaft zum Empfang seiner Weisungen. Wie David in Vers 7 sagt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Im Hebräischen steht da statt Herz mein Inneres. Sind wir ständig bereit, die Weisungen Gottes entgegenzunehmen? Sind wir so offen, dass wir mitten im Alltag vor Gott stehen und nicht unser eigenes, eingeschlossenes Leben führen? Dass uns etwas, was nicht von Gott ist, sofort innere Schmerzen macht? Ich sagte ja, das Innere ist hier angesprochen und gerade in den Psalmen steht es dann oft im engsten Zusammenhang mit den Nieren. Wir kennen vielleicht diese Stellen und wir haben ja sogar im Deutschen den Ausdruck, es geht mir an die Nieren. Die Nieren sind diejenigen von den inneren Organen, die die größten Schmerzen verursachen können. Vielleicht hat das der eine oder andere mal erfahren, so eine Nierenkolik oder ähnliches. Und so ist das Empfinden, das innere Empfinden, wenn man wachsam ist, Gott gegenüber, dass es mich sofort schmerzt, wenn etwas nicht von ihm ist, wenn etwas menschlich ist oder mehr noch teuflisch ist, da wird das Empfindungsvermögen so drauf eingestellt, dass wir es nicht ertragen können, auch nur im geringsten Kontakt damit zu sein, wie es in der Lesung hieß von diesen Menschen. Solche meide, mach da keine gemeinsame Sache mit, sie ziehen dich ins Verderben. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Dieses Leben in der stetigen Gegenwart Gottes ist sicher die heimliche Mitte dieses Psalmes, die in Vers 8 offenbar wird. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wörtlich übersetzt, ich habe den Herrn vor mich gestellt. Vor mich gestellt. Das ist das, was wir in unserem Christenleben unbedingt erreichen müssen. Wir mögen vielleicht Gott vor Augen haben, wenn wir unsere persönliche Andacht halten, wenn wir beten, wenn wir unter der Kanzel oder in der Bibelstunde sitzen, aber selbst dann ist es nicht unbedingt selbstverständlich. Wir können unruhig, abgelenkt, zerstreut und ungesammelt sein, warum auch immer. David aber sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Etwas Größeres im Frömmigkeitsleben gibt es nicht, denn daraus erwächst die rechte Frucht. Nun gesetzt den Fall, dass wir tatsächlich in Andacht und gemeindlicher Versammlung den Herrn vor Augen haben, so kommt jetzt alles darauf an, dass es auch danach so bleibt. Wenn wir danach einen Punkt machen, wenn wir wohl inhaltlich allem zustimmen, was gesagt worden ist, wenn wir aufstehen und dann einen Punkt machen und nun wieder selbst der Mittelpunkt unseres Lebens sind, unsere Gedanken um uns selber kreisen, wie die Gedanken aller Menschen, wenn wir unsere Pläne vollführen, wie es alle tun, an unsere Arbeit gehen, wie es alle tun, dann ist unsere Andacht umsonst gewesen. Jetzt kommt es darauf an, den Herrn tatsächlich vor Augen zu haben und zu halten, denn jetzt beginnt die Praxis. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügt, sagt Jakobus. Ich muss einen regelrechten Entschluss fassen und diesen Entschluss festhalten. Herr, ich will dich vor Augen haben. Ich habe den Herrn vor mich gestellt, sagt David. Kann man das? Kann man so über Gott verfügen? Ist nicht genau das, was ich gesagt habe, machen wir ihn dann zum Götzen? Ich habe den Herrn vor mich gestellt. Eigentlich können wir das nicht, Gott zu unserem Besitz machen. Aber er hat sich uns zum Besitz gemacht, nämlich in der Erlösung Jesu Christi. Wir sind doch erworben und gewonnen, erkauft von allen Sünden. Wozu denn? Nicht uns selbst zu gehören, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Deshalb kann die Antwort des Gläubigen auf die Erlösung nur sein: Ich habe den Herrn vor mich gestellt. Halte stets die innere Verbindung mit ihm. Lass dein Denken sein Denken, deine Worte seine Worte, deine Schritte seine Schritte sein. Wenn nicht, lebst und läufst du neben ihm her, und das ist doch eigentlich ein erbärmliches Christenleben, das den Namen gar nicht verdient. Man merkt oft erst, was einen Christen wirklich bestimmt, wenn man länger mit ihm zusammen ist. Zum Beispiel gemeinsam an einer Aufgabe steht, wo es ein Zusammenspiel erfordert, gemeinsam eine Freizeit oder einen Urlaub verbringt oder ähnliches. Kurze Zeiten beieinander in der Gemeinde oder bei einem Besuch können täuschen. Wenn man aber den Herrn wirklich vor sich gestellt hat, wird es konkret. Man spricht anders, reagiert anders, verhält sich anders, als wenn uns der eigene Geist regiert. Ich möchte sagen, dass unser ganzes Wesen verwandelt wird. Man spürt es einem Menschen ab, ob er innerlich vor dem Herrn steht oder nicht. Besonders Menschen, die gerade in einem dunklen Tal gehen, schwach, angefochten sind, gereizte Nerven haben, sind sehr sensibel für das, was von einem anderen Menschen ausgeht, ob es Licht, Nebel oder Dunkelheit ist, ob es also das Ich oder Jesus Christus ist. Wir sind alle geneigt, uns das Losgelöstsein vom Herrn nicht besonders tragisch zu nehmen. Solange man ja nicht grob sündigt, denken wir, spielt es keine große Rolle. Doch, das tut es doch. Wir ahnen nicht, wie viel wir verspielen, wie viele Chancen, vor allem an Menschen, wir damit verpassen. Jesus Christus sagt: Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Ich habe es auch oft bei Sitzungen so empfunden, dass man wohl am Anfang betet und den Herrn um seinen Segen bittet, aber dann lässt man die Gedanken und Worte doch in den eigenen Bahnen laufen, als käme es nicht darauf an, innerlich mit dem Herrn verbunden zu bleiben und auf seine Weisung zu achten und die Worte von ihm lenken zu lassen. Wir können nicht nach dem Gebet abschalten, sondern wir müssen vor dem Herrn stehen bleiben. Er blieb stehen vor dem Herrn, fällt mir gerade ein, heißt es einmal im Alten Testament. Wohl wird darum so vieles falsch entschieden, zum Unsegen für die Gemeinde. Wir haben uns alle sehr daran gewöhnt, ein Eigenleben zu führen. Aber wenn ich es einmal hart sage, mit unserem Eigenleben, wenn das andere nur der fromme Rahmen ist, wenn der Name des Herrn und das Gebet nur der fromme Rahmen ist, wird der Name des Herrn doch eigentlich missbraucht. Und er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Festbleiben in Leid, Schwierigkeiten und Anfechtungen und was immer auf mich zukommen mag, ich werde stehen wie ein Fels in der Brandung durch die Kraft des Herrn. Aber eben nur dann, wenn er mir wirklich zur Rechten steht, nicht formelhafterweise oder eingebildetermaßen, weil ich es zutiefst gar nicht zulasse, dass er mir zur Rechten steht, wenn es mir nur um mich selber geht. Welche Gnade ist es, dass der ewige König Himmels und der Erde es mit solch armseligen Wesen, wie wir es sind, zu tun haben will, dass er bereit ist, uns zu vergeben, sich uns, wo die Sünde bedeckt ist, an die Seite zu stellen, zur Rechten zu stellen. Dann können wir jubeln, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Selbst außerhalb unseres Bewusstseins wacht dann der Herr im Schlaf über uns und gibt uns das, was uns fehlt und mangelt, sogar im Schlaf. Und selbst über den Tod hinaus weitet sich hier der Blick Davids. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Denn es ist der Gott, der das Leben ist, mit dem er verbunden ist. Das ewige Leben. Der Weg zu diesem in Ewigkeit erfüllten Leben wird uns von Gott gewiesen in seinem Wort. Dieses ewige, wunderbare Leben hat schon hier begonnen auf Erden für den, der an Jesus Christus glaubt, ihn liebt und ihm folgt. Es ist ein Leben der ewigen, unsterblichen Freude und Wonne. Ja, wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, darf nichts mehr verlangen. Denn du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Gelobt sei der Herr, gelobt sei der Gott, unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.